Ja, wie in der Einleitung angetönt, haben wir heute ein Thema, das zu dieser Wortwolke passt. Und am besten lasse ich Katz gerade zum Sack aus, oder? Die Gemeinde Jesu ist eigentlich eine so eine Wortwolke. Das sollte eine Einheit sein. In Christus sind wir eine Einheit. Und trotzdem, wenn wir hier in den Raum hineinschauen, haben wir ganz viele verschiedene Individuen, Menschen mit ihren Eigenschaften. Und zum Glück haben nicht alle die gleichen Eigenschaften. Sondern sind wir alle unterschiedlich. Und das ist eigentlich das Prinzip Gottes. Wenn wir in die Natur raus schauen, dann sehen wir nicht ein Grün, sondern ganz viele. Wir sehen nicht eine Pflanze, sondern ganz viele. Man sieht nicht ein Tier, sondern ganz viele. Und trotzdem ist es eine abgerundete Einheit. Und das ist das, was wir auch sehen an der Gemeinde Jesu. Darum haben wir auch in dieser Wortwolke, wenn ich da vielleicht nochmal zurückgehe, einmal ein bisschen noch Querschläger drinnen, oder? In der Gemeinde Jesu gibt es Querschläger, vielleicht sind es aber gar keine Querschläger. Sondern vielleicht sind sie von Gott genau zu dem eingesetzt, dass sie mal nicht wie die anderen auf einer Linie sind, sondern einmal anders sind. Und dem Thema wollen wir uns heute Morgen widmen. Wir haben vor ca. 2 Monaten die Verkündigung am 6. Juni mit dem Thema Nur Menschen, wo wir festgestellt haben, dass die Männer und Frauen Gottes auch nur Menschen sind und wir eigentlich kein einziges Glaubensvorbild haben, das einfach nur gut ist. Oder? Zum Glück. Und da sieht man eben auch, dass die Bibel wahr ist und nicht irgendein schönes Märchen, das alles beschönigt, sondern die Bibel sagt uns, was Sache ist, die Bibel sagt uns, was wahr ist. Und was wahr ist, ist halt auch, dass alle Männer und Frauen Gottes ihre Haken, Ösen und Kanten hatten und zum Teil grobe Sünder waren, wie wir alle zusammen auch. Wir haben also die Menschen angeschaut. Wir haben uns dann auch das hinsichtlich dieser Streit, die in der Urgemeinde passiert sind, zwischen Paulus und Barnabas und Petrus, haben wir das angeschaut. Wir haben dort die Entstehungsgeschichte der Heidenchristen oder von der Heidenkirche haben wir gehabt. Und wir haben dort dran an diesen Vers oder in diesen Apostelgeschichte Kapitel, wo wir damals schon reingeschaut haben und heute noch einmal ein bisschen reinschauen, in einer anderen Absicht, aber nämlich Apostelgeschichte 7 bis Apostelgeschichte 15, haben wir die ganze Schaffung von der Heidenkirche, eigentlich kann man sagen. Und wir haben dort eben nicht nur noch eine Person oder zwei Personen, die agieren, sondern wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir immer wieder uns hinter die Ohren schreiben. Die Gemeinde Jesu ist nicht ein Papst und alle anderen haben nichts zu sagen und sind unbedeutend, sondern die Gemeinde Jesu ist auch nicht ein Apostel Petrus oder ein Apostel Paulus, sondern Gemeinde Jesu besteht aus ganz, ganz vielen Sachen. So wie die Wortwolke hier eine Message hat, Dankeschön zu sagen, aber in ganz verschiedenen Aspekten. Und das ist Gemeinde Jesu. Und da drin wollen wir heute Morgen ein bisschen tauchen. Und wir haben eigentlich als Leitgedanken extra, nämlich was der Petrus in seinem Brief kurz vor seinem Tod noch mitgeteilt hat. Er hat nämlich gesagt, und ich möchte hier nicht den ganzen Abschnitt vorlesen, sondern er sagt eigentlich, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung ist, sondern sagt, dass nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Und da in dem schlichten Darstellen von dem prophetischen Wort, das ist ja eigentlich der Übertitel von dem Abschnitt, den wir hier auf der Folie haben, sehen wir das, was eben auch die Gemeinde Jesu oder das Reich Gottes ausmacht. Und das sehen wir exemplarisch an der Bibel selber. Wir haben ein Buch, je nach Drucklegung sind das 1000 Seiten oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und das hat 66 Bücher in diesem grossen Buch drin. Und das hat viele Autoren da drin. Da haben wir einen Lukas, da haben wir aber auch einen Petrus, da haben wir alle die Bücher haben Autoren. Unterschiedlicher Prägung, unterschiedlicher Intellektes, unterschiedlicher Bildung. Und was auch interessant ist, ist, dass die Bücher nicht alle zum gleichen Zeitpunkt geschrieben worden sind, sondern über einen ganzen Zeitraum hineingeschrieben ist und dass die Autoren voneinander eigentlich gar nicht viel gewusst haben. Und trotzdem, und daran sieht man eben die Genialität Gottes und daran sieht man, dass hinter der Bibel ein lebendiger Gott muss stehen, dass nämlich die ganze Fülle von unterschiedlichen Autoren über die unterschiedlichste Zeit hinein haben eine Wortwolke, eine Meldung, eine Botschaft, ohne dass sie sich abgesprochen hätten. Wenn wir einen Bericht erstellen, dann hat es x Meetings, wer sagt was, wenn, wie, wo. Oder? Und das ist in der Bibel nicht so, weil ein anderer, nämlich der lebendige Gott, die Abstimmung gemacht hat. Und das gibt uns der Petrus in seinem Brief hier mit. Es ist nie aus menschlicher quasi Kraft rausgekommen, nach menschlichem Willen, sondern getrieben vom Heiligen Geist ist die Bibel entstanden. Und die Tatsache, die Einheit von der Mitteilung, verbunden mit der Feststellung und der Beobachtung, dass das ganz unterschiedliche Menschen gewesen sind, die voneinander nichts gewusst haben, das ist für mich persönlich eigentlich der stärkste Beweis, dass die Bibel von A bis Z richtig ist. Und wenn man dann noch sieht, in den Feinheiten, wir haben dann ein nächstes Thema mal noch, wo wir sehen, wie ganz kleine Puzzlesteine, die man irgendwo in einem anderen Buch findet, das große Bild plötzlich erkennen, das ist phänomenal. Und da sehen wir eigentlich, dass es Gott muss geben. Das kann man auch den Menschen sagen. Und der zweite Punkt, Klammern auf und dann zu, warum dass ich immer wieder staune. Und für mich ist das der Beweis, ist einfach die Schöpfung, was da einfach ist auf dieser Erde und dann, wenn wir wirklich in das Weltall rausschauen und die Sternenfülle sehen, wo ja die Bibel auch beim Abraham darauf eingeht, oder, dann sehen wir hier einfach, dass es den Gott muss geben. Und die Tatsache, dass wir hier innen sitzen und dass es an x Orten weltweit, jetzt rund um den Globus, permanent gibt es am Sonntag Gottesdienste, weil wenn die einen ins Bett gehen, stehen die nächsten erst auf. Und das ist eine Einheit, oder? Das kann nur der Gott machen. Es gibt keinen Diktator, der die Regeln festsetzt, sondern es ist der Heilige Geist, der leitet. Und das wollen wir mitnehmen in das, was wir jetzt heute anschauen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter in diesem Kontext, in den 2. Korintherbrief. Und dort bringt es der Paulus auf einen Punkt. Er sagt, es gibt verschiedene Gnadengaben, Wortwolken, aber nur einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Jetzt sehen wir einen ganz weiteren Punkt. Es soll anderen nützen. Wir sind nicht nur für uns da, sondern unsere Geschwister, die links, rechts, vorne, hinten, soll durch das, was wir machen, sei es singen, sei es ein aufmunterndes Wort, was auch immer, soll nützen. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe Krankheit zu heilen, einem anderen Kräfte Machttaten zu wirken, einem anderen prophetische Reden, einem anderen die Fähigkeit die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist, sehen wir das schon? Entschuldigung. Was haben wir da? Ja, so. Da, genau. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, Wortwolke, einen einzigen Leib bilde, Wortwolke, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen. Große Diskussion gesehen in der Apostelgeschichte. Wie geht jetzt das ganz genau, oder? Sklaven und Freie. Wunderschöner Brief gibt es da dazu. Oder mehrere Sachen, oder? Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied. Oder? Nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, also das war ja das, was wir oft meinen, wenn alle genau so wären, dann wäre es ja super, oder? Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe denn der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Merken wir uns doch das. Wie oft haben wir das Gefühl, ja, ich bin doch nicht wert. Aber genau, gerade die sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir umso mehr mit Anstand. Das sind doch eigentlich, können wir eigentlich schon zusammenpacken und sagen, jetzt haben wir genug zum Lehren die nächste Woche. Aber wir machen gleich weiter. Während die Anständigen das nicht nötig haben, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ich glaube, jeder hat den Abschnitt mehrere Mal schon gelesen. Aber es ist eigentlich für jeden von uns ein Denkzettel erster Qualität. Und es steckt so viel drin, dass wir das sicher noch ein paar Mal dürfen lesen, auch im Gebet mitnehmen und das bewegen, weil dahinter steckt etwas. Gott möchte mit unserer Gemeinde viel machen und nicht einfach nur grosse Sachen, sondern Einmütigkeit unter Menschen ist etwas, was Gott verherrlicht und ehrt. Wenn man das so durchliest, dann können wir den Herr Marx definitiv wegschmeißen. Den müssen wir nicht mehr in unserer Bibliothek haben. Weil das, was der Paulus sagt, da im 2. Korintherbrief, das ist eigentlich die perfekte Form vom Sozialismus. Das ist ja alles drin. Wenn man das befolgt, dann brauchen wir keine sozialistische Theorie mehr. Die Praxis ist jetzt aber leider, dass das alles nicht ganz so super klappt, zumindest vordergründig. Was Gott hinten dran macht, das ist uns oft sehr verborgen. Aber es ist halt unser Egoismus, unser Menschsein, wo ja auch im Sozialismus es beistellt, grundsätzlich im politischen Sozialismus, wo das Ganze schwierig macht. Aber das ist jetzt eben dort, wo wir, man sagt dem modern Call to Action, also dort, wo wir eigentlich aufgefordert sind, an uns eben zu arbeiten. Und wir müssen nicht am Nächsten arbeiten, sondern wir müssen an uns arbeiten. Und das ist zwar das Härteste, was wir machen können, aber eigentlich ist das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können, ist uns selber. Aber wir fokussieren immer aufs andere oder sehr oft. Und jetzt möchte ich Wortwolken bringen, die wir heute ein bisschen anschauen. Ich habe mich hier noch ein bisschen schwer getan mit diesen Tools auf dem Internet. Ich werde das auch noch verbessern. Aber trotzdem, was ich hier habe, ist eine Wortwolke mit verschiedenen Namen. Und um die soll es jetzt in Fortsetzung von dieser Verkündigung ein bisschen gehen. Nämlich, das sind alles Leute gewesen von der frühen Gemeinde, auch von der Heiden-Christen-Gemeinde, wo Gott eingesetzt hat. Er hat eben nicht einfach nur den Petrus und den Paulus gehabt, sondern er hat ganz viele andere gehabt. Und das ist eigentlich auch ein schöner Aspekt im ganzen Neuen Testament. Und er wird besonders deutlich eben auch in dem mittleren Abschnitt, wenn man so sagen will, von der Apostelgeschichte 7 bis 15, wie ganz verschiedene Leute ihren Beitrag gemacht haben. Und eben auch nicht immer nur Männer, wie man oft das Gefühl bekommt. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern da gibt es eine Lydia, da gibt es eine Phoebe. Wenn man da nur schon mal den Lobpreis von Paulus über die Phoebe lesen, dann muss man sagen, das ist eine anerkannte Person gesehen in den Gemeinden. Da gibt es Priscilla und Aquila, ja, werden auf die heute noch kommen, was die alles gemacht haben. Und jeder hat an seinem Pösselsteinchen umeinander gemacht. Und das ist ja das ganze Bild von der Gemeinde Jesu, ist ein Pössl oder ein Mosaik, wo eben ein Stein per se das Gefühl hat, was ist denn eigentlich mein Wert? Ich bin jetzt halt hier Feierlet und was soll das? Aber wenn das Feierlet am richtigen Ort drin ist, ist es eben in der Gesamtheit ein ganz anderer Stein. Und so müssen wir uns auch die Gemeinde Jesu vorstellen. Darum sagt Paulus das im 2. Korinther. Wir haben das Gefühl, wir sind so, was können wir jetzt noch machen und so weiter. Die Bibel sagt uns in anderer Sache, gehen wir mal zu den Ameisen und lehren dort, was es heisst, oder? Das heisst, bei der Ameisen lernen wir, wie wir arbeiten. Und der Ameisenhaufen oder das Ameisenvolk ist nicht eine Ameise, die wie verrückt krampft und die anderen liegen auf der Seite und sagen, ja, die schafft ja so gut. Was muss ich noch machen? Es sind alle dran. Und genau das sehen wir in der Bibel sehr, sehr schön. Und auch eben in den Apostelgeschichten 5 bis 15, wie Gott, und das hat er ganz bewusst so gemacht, wie Gott dort zeigt, dass die Kirche oder die Gemeinde Jesu ganz viele Leute sind. Und das ist eben auch ein heilsgeschichtlicher Schritt gewesen. Die Heilsgeschichte der Bibel ist, dass Gott vorher mit dem Volk Israel gehandelt hat. Und dort hat es die Leviten gehabt, die haben den Job gehabt vom Priesterdienst. Der Mose hat das Volk müssen führen und der Josua auch. Und es hat Könige gegeben und jetzt sagt Gott, anderes Kapitel. Jetzt kommt die Gemeinde, wo nicht nur Juden sind, sondern Griechen und andere auch. Und jetzt kommt nicht einfach nur der heilige Apostel Petrus, so fest wir Freude haben an dem und so viel er gemacht hat, sondern jetzt kommt auch ein Paulus an. Und damit der Paulus überhaupt in dieser Weise gegeben hat, hat es einen Hananias gebraucht, der ihm überhaupt einmal gesagt hat, was los ist. Es hat einen Barnabas gebraucht. Es hat einen Aquila und einen Priscilla gebraucht, wo der Apollos, das war ja so ein richtiger Haudegen, oder? Wo die einmal instruiert haben, wie das ganz genau geht mit dieser Taufe, oder? Es hat alle die gebraucht. Im Hintergrund, im Vordergrund. Und die Apostelgeschichte 9 bis 15, das sind ein paar Kapitel, die können uns natürlich nicht von allen erzählen. Auch die, die wir hier sehen, sind nur exemplarische Fälle. Aber was wir lernen, ist, dass man sagt dem ja, dass das allgemeine Priestertum jetzt stattfindet. Es gibt nicht mehr den Papst und der sagt alles und nur der darf etwas machen. Jeder von uns darf anderen das Wort Gottes verkünden, jeder von uns darf beten, jeder von uns ist als allgemeiner Priester tätig im Reiche Gottes. Und das soll, das wollen wir mitnehmen, auch aus dieser Wortwolke raus. So, und jetzt wollen wir einmal exemplarisch einen ersten führen, der Stephanus. Das ist nämlich auch ein sehr interessanter Case, oder? Was bei dem Stephanus alles passiert ist. Der Stephanus ist eigentlich ins Rampenlicht gekommen in der Apostelgeschichte, weil auch in der ersten Gemeinde, wir wissen, dass in der Apostelgeschichte 2 ist ja die Pfingstpredigt gesehen und dann sind ja wahnsinnig viel zum Glauben gekommen und es ist alles eine super Sache gewesen, könnte man sagen. Und dann lesen wir, dass es eben schon Probleme gegeben hat, relativ schnell. Nämlich, dass die Witwe von den Hellenisten, also von den Griechen, sich benachteiligt gefühlt haben oder vielleicht sogar benachteiligt worden sind. Wir wissen es nicht, aber es hat da Spannungen gegeben. Und da haben die Apostel gesagt, hört, unser Job ist jetzt hier nicht zu schauen, bekommt jeder genauso viel zu essen, wie er zu gut hat, sondern unser Job ist, das Evangelium zu verkünden. Aber sie haben es nicht einfach auf die Seite gesagt, das ist ein nebensächliches Problem, sondern sie haben gesagt, wir müssen Diakon einsetzen. Und da haben wir das erste Mal den Stephanus in dieser Bildfläche, Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 7 oder Vers 5b. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Könnte man ja sagen, das ist einer, der dringendst auf Kanzler gehört. Der hat jetzt einen anderen Job gehabt, der musste schauen, dass der Streit oder dass das Problem behoben wird. Auch ein ganz wichtiger Job. Dann, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einigen von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Zilizien und aus der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Haben wir das? Ja, genau. Also, da sehen wir, der Stephanus ist eigentlich eine sehr begnadete Person gewesen, wie wir alle zusammen begnadete Personen sind. Oder? Und dann sagt er so, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Also der Stephanus hat klipp und klar verstanden, dass jetzt ein anderes Zeitalter anfängt. Noch viel mehr als andere. Sondern er hat gesagt, Achtung, die Ordnungen, die der Mose uns gegeben hat, werden ändern. Das ist ja so ganz nebenläufig hier erwähnt, aber der Mann hat eine klare Sicht gehabt, dass die Gemeinde Jesu etwas anders ist. Und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Wäre doch eigentlich auch schön, wenn alle rund um uns das Gefühl haben, wir sind ein Engel. Oder? Manchmal sind wir eher ein Bengel statt ein Engel. Es ist ganz nah beieinander, aber es ist doch nuanciert anders. Also, das ist der Stephanus. Oder? Und jetzt geht es weiter. Wir wissen ja, der Stephanus ist nur ganz kurz auf der Bildfläche vom Neuen Testament. Und dann hat er in Apostelgeschichte 7 haltet er vor dem Hohen Rat eben eine Rede. Und in dieser Rede bringt er eine heilsgeschichtliche Schau dar. Und ich habe das in den letzten zwei Monaten ein bisschen, bin ich dort über etwas durch Literatur aufmerksam geworden. Nämlich der Stephanus hat letztendlich in seiner Rede einen kleinen Satz gesagt, wo uns heute eigentlich die ganze Zeitrechnung die ganze Chronologie von der Bibel überhaupt richtig ermöglicht. Und noch viel schlimmer, er widerlegt den hebräischen Kalender, den wir heute aber alle brauchen. Aber das ist ein anderes Thema, das wir dann mal anschauen können. Das werden wir nicht eintauchen. Aber der Stephanos hat mit ganz wenigen Aussagen hat er sehr viel gemacht. Und jetzt könnte man ja sagen, also Gott braucht jetzt da unbedingt. Das Evangelium muss ja rund um die Welt. Dem darf nichts passieren. Und gerade dem Stephanus passiert eigentlich etwas, wo jetzt da ist, oder? Vers 55 von Apostelgeschichte 7. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Also da sagt der Stephanus etwas und da bekommen wir einen Einblick, in was für einen Glaubenszustand der Stephanus unmittelbar vor seiner Steinigung gesehen ist. Oder? Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Wir haben ja alle berechtigterweise auch Angst, wie ist es denn, wenn einmal die Zeiten schwerer werden und wir verfolgt werden, auch jetzt hier, wir sind ja so verwöhnt zur Zeit. Oder? Der Stephanus ist hier verfolgt gewesen. Aber er hat den Menschensohn zur Rechten Gottes gesehen. Oder? Und das ist der Trost, den wir mitnehmen dürfen. Und das ist auch das Ziel, wo wir sollen haben. Jetzt nicht, dass wir das plötzlich in Erscheinung hier im grauen Himmel oder im blauen hoffentlich morgen sehen, sondern dass für uns der Menschensohn zur Rechten Gottes, dass das eine Glaubensgewissheit ist, von der wir täglich profitieren. Und der Stephanus, bevor er dann tatsächlich gesteinigt war, steht da, das hat er gesagt, er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und dann heißt es weiter, und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, der, wo gesteinigt wird. Oder? Wenn wir jetzt mal uns vorstellen, dass ein Mob in Bruck und will auf uns reinhauen. Ja, menschlich ist das gar nicht möglich zu sagen, ich liebe euch, Herr, rechne es ihnen nicht an. Oder? Und da sehen wir einfach die Glaubensverbundenheit, die der Stephanus hatte. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und dann heißt es, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Die Elberfelder Übersetzung macht es jetzt noch etwas anders. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Und jetzt merken wir, wie beim Puzzle, jetzt geht der Stein, Stephanus haben wir jetzt behandelt und jetzt plötzlich kommt da ein neuer Stein auf, der heisst Saulus. Sehen wir da, Saulus ist da gewesen, oder? Und da sieht man, der Stephanus ist eine sehr beeindruckende Person gewesen. Und er und seine Steinigung, und das sehen wir dann da, seine Steinigung hat zu einer Verfolgung geführt, wo schlussendlich verantwortlich war, dass das Evangelium aus Jerusalem rausgegangen ist. Und jetzt sehen wir, was eine Steinigung für den Bau der Gemeinde Jesu bewirken kann, im positiven Sinn. Natürlich war der Tod von Stephanus keine einfache Sache. Man das nie einfach unter den Tisch wischen. Aber wir sind tröstet durch das, was die Apostelgeschichte sagt. Tröstet in zweierlei Hinsicht. Erstens hat er die Verbindung gehabt in dem Moment zu Gott. Und zweitens hat er Herzensumgestaltung gehabt und hat können sagen, rechne ihnen das nicht als Sünde zu. Und auch das, einfach allein die kleinen Geschichten, die uns der Apostelgeschichte bringt, ist für uns doch eine unwahrscheinliche Herausforderung in unserem eigenen Leben. Und ich glaube, man sollte diese Herausforderungen annehmen, jeder für sich selber natürlich und nicht für die anderen. Und dann geht es weiter, heisst es in Apostelgeschichte 8, Vers 1b. Ist das da? Nein, das ich jetzt, muss ich vorlesen, die Folie ist nicht reingeflossen. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samaria zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Und da sehen wir, wie der Tod, wie das einschneidende Ereignis zu der weiteren Verbreitung geführt hat. Und dann kommt ein neuer Name, und jetzt sehen wir wieder Wortwolke. Stephanus hat seinen Beitrag geleistet. Jetzt kommt der nächste, das ist der Philippus. Lesen wir hier, Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus, und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus, auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Also jetzt geht es weiter. Philippus Beitrag. Aber jetzt noch etwas ganz Weiteres von Philippus. Und das ist ja dann wenig später. Man meint ja richtigerweise, der Paulus ist der Heidenapostel, das ist er auch gesehen. Aber diejenigen, die tatsächlich die Heiden missioniert haben, ganz am Anfang, sind andere gesehen, unter anderem der Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Ich möchte das nicht alles vorlesen, sondern schnell die Essenz von diesem Abschnitt sagen. Der Philippus wird von Gott geführt, und wir sehen auch hier wieder, wie Gott alles zusammenfügt, wie Gott den Kämmerer von Äthiopien vorbereitet, wie er genau die richtige Stelle in Jesaja liest, wie er überführt wird. Und der Kämmerer von Äthiopien wird also durch Philippus zum Glauben gebracht. Und das ist eigentlich eine verführerische Aussage, wenn man das eben so sagt. Weil nicht der Philippus hat der Kämmerer von Äthiopien überschwätzt, sondern er ist das entscheidende Mosaiksteinli gewesen, dass Gott hat können an dem Herz wirken, denn der Kämmerer von Äthiopien hat bereits die richtige Stelle gelesen. Und der Philippus hat nur in Anführungs- und Schlussstrich Klärung zu dieser Stelle können beitragen. Und das ist auch etwas, wo wir uns auch wenn aufs Herz schreiben, Evangeliumsverkündigung in dieser Stadt findet nicht dadurch statt, dass wir andere krampfhaft überschwätzen, sondern Evangeliumsverkündigung findet dort statt, wo Gott anfängt in den Herzen vorbereiten, sodass wir Philippus ähnlich einfach noch können den entscheidenden Stein setzen. Und darum meine Hausaufgaben an euch, lese das durch, das sind ganz interessante Sachen. Dann kommen wir nämlich zu einem nächsten, der wenig bekannt ist. Das ist noch die ganze, nämlich der Hananias. Oder? Und der Hananias ist von Gott angesprochen worden, wo der Saulus von Gott zuvor angesprochen worden ist und blind war und nicht mehr machen hat. Gott dem Hananias gesagt, schau, geh du dort hin, ich habe den Saulus vorbereitet. Und dann heisst es, Hananias aber antwortete, Herr, Ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Das haben wir ja gelesen, was der Saulus alles gemacht hat dort in Jerusalem. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, also zum Hananias: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und da sehen wir einen ganz kleinen Abschnitt, ein Hananias, der hier ins Feld tritt. Und wir sind sicher, dass es damals ganz viele Hananias gab, in ganz verschiedenen Funktionen. Der Hananias, wir haben hier Vers 13 bis 16, wird hier eingesetzt von Gott, um letztendlich den Saulus den nächsten Schritt zu bringen. Und dann geht es weiter, der Barnabas ist der Nächste dann. Und Barnabas war der, wo dann der Saulus gemerkt hat, das ist etwas kritisch, wenn der noch lange in Jerusalem ist. Und ist angegangen und hat dann den Saulus nach Tarsus gebracht. Das ist eine Stadt weiter weg. Und hat gesagt, geh du jetzt mal dort an. Und genau der Barnabas hat dann später, wir sehen in Apostelgeschichte 9, hat er nach Tarsus da, 39, oder? Und schickt ihn weiter nach Tarsus. Oder? So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Frucht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. So hört die Apostelgeschichte 9 auf. Aber der Saulus ist nicht in der Versenkung verschwunden. Der ist jetzt dort einmal quasi parkiert in Tarsus. Und genau der gleiche Barnabas geht später in Apostelgeschichte 11, geht er nach Tarsus und Saulus zu suchen und er hat ihn nach Antiochia gebracht, wo noch der Ausgangspunkt war von der ersten Missionsreise, von der zweiten Missionsreise. Eigentlich ist dort Antiochia zu einem Evangelisationszentrum geworden, weil die Leute ausgeschickt worden sind zu diesen Missionsreisen. Und da sehen wir einfach anhand von all diesen Sachen, wie kleine, größere Puzzlesteine miteinander zu einer Wortwolke, zu einer Einheit finden. Kantige Leute, die querschlägen, Leute, die so sind, andere so, dritte so. Und es hat eine Einheit stattgefunden. Und die ganze, ich sage dem, einer von diesen Mittelteilen von der Apostelgeschichte, bezeugt genau das, was da ist in den ganz kleinen Details, in so unscheinbaren Hananias, okay, das müssen wir ja nicht unbedingt wissen, doch der Hananias war ein ganz wichtiges Element für den Saulus. Und genau so ist es dann auch gegangen mit Aquila und Priscilla. Der Paulus hat die in Korinth getroffen, auf seiner zweiten Missionsreise. Sie selber sind von Rom hergekommen. Er hat Aquila und der Priscilla hat er genommen nach Ephesus. Dort hat er sie gelassen, er ist weitergegangen. Jetzt sind die dort quasi gesehen und jetzt kommt der Apollos. Das war eine gewaltige Persönlichkeit. Und die zwei unscheinbar scheinenden Zeltbauer haben dem Apollos beigebracht, was sie, das heisst, sie haben die Lehre genauer ausgelegt. Und der Apollos ist so zu einem wertvollen Mitkämpfer geworden von Paulus. Darum erwähnt er ihn auch in seinem Grußwort im Korintherbrief. Und da sieht man, wie das ganze Mosaik anfängt leben. Und liebe Geschwister, das ist unwahrscheinlich faszinierend, wenn man einmal alle die Zusammenhänge anfängt aufzeichnen und ein bisschen durchdenken. Das kann man nicht einen Nachmittag machen. Das müssen wir wieder nachdenken, was ist echt hier gelaufen und wie hat das da zusammen. Und es ist eigentlich zwischen den Zeilen die viel wichtigere Botschaft als in der Zeile selber. Weil wir merken hier, wie Gott durch wie der Heilige Geist eine Gemeinde gebaut hat, durch ganz schwierige Umstände. Die haben Krach gehabt. Paulus und Petrus sind zusammengekommen. Paulus und der Barnabas haben Streit gehabt. Aber was auch ganz wichtig ist, sie sind in der Lage gewesen, diesen Streit beizulegen. Der Petrus sagt auch in seinem letzten Brief, der Paulus, der hat zwar einige Briefe, die nicht einfach sind zum Verstehen, sind wir entlastet ein bisschen, wenn wir nicht gerade alles auf Anhieb verstehen von dem Paulusbrief. Und trotzdem, er sagt, das ist sehr wesentlich, was er sagt. Obwohl er ins Enkel gestellt worden ist. Wir wissen das nicht ganz genau, wie das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon noch ziemlich heftig war. Und der Petrus hat nicht gesagt, sondern er hat gesagt, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und das wollen wir mitnehmen, auch als Ermutigung für uns in dieser Wortwolke. Einfach, wir sind so unterschiedliche Charaktere, wir haben von den verschiedensten Gliedern, aber es ist ein Lied. Es ist ein Message in dieser Wortwolke. Alle unsere Namen sind in dieser Wolke irgendwo aufgeschrieben. Querschläger, Gradschläger, was auch immer, was ist quer, was ist grad, es sind Menschen mit Eigenschaften. Ecken und Kanten haben wir alle zusammen. Aber der Heilige Geist will, dass wir in Gott eins sind. Nicht uniform gestaltet, wie das politisch versucht wird, sondern wir sind eine Einheit in der Vielfalt. Und das sehen wir an dem Mittelteil von der Apostelgeschichte besonders gut, aber auch wenn wir die ganzen Zusammenhänge von denen Briefen anschauen, dann können wir das richtig genießen. Gott möge uns durch das berühren, möge uns berühren auch, dass wir die Einmütigkeit und den Frieden in der Gemeinde aktiv suchen und dass wir so zu einer starken Message werden. Nicht eine, die laut ist, sondern eine, die stark ist. Gott möge uns dazu Gnade schenken. Wir werden am Schluss noch beten miteinander und auch das Anliegen anlegen. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir so eine starke Mitteilung haben in der Bibel. Schenk du uns Gnade, dass wir die Sachen auch können lesen können, dass es uns zu unseren Herzen redet, dass es unsere Herzen froh macht, dass es uns belehrt, dass wir uns von dir können verändern lassen können. So dass auch wir hier in Bruck, aber Bruck auch in der weltweiten Gemeinde Jesu, einfach den Platz einnehmen kann, was es braucht. Und dass wir auch die starke Botschaft raustragen können in unsere nächste Nähe oder wo auch immer. Wir legen dir das alles in deine Hand und danken dir, dass du zu uns redest. Amen.